in einer deutschen Großstadt, stand mit einer Spraydose an die Wand gesprüht, an die Zukunft denken, Särge schenken. Viele junge Menschen sagen, haltet die Welt an, wir wollen aussteigen. Die Lebensphilosophie der Punk-Rock-Generation lautet No Future, keine Zukunft. Und wenn es für morgen keine Hoffnung mehr gibt, dann ist auch das Heute sinnlos. Es wird dunkler in unserer Welt. Der grenzenlose Zukunftsoptimismus, der noch vor einigen Jahren so die Szene beherrscht hat, ist gewichen. Nüchternheit, Besorgnis und Angst haben sich breit gemacht. Warum? Rohstoffverknappung, Umweltverschmutzung, Ozonloch, Bevölkerungsexplosion, Erdbeben, Hungerkatastrophen und so weiter geben Anlass zu dieser düsteren Perspektive. Die Bibel drückt es wie immer in ihrer knappen Sprache so aus. Sie sagt, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag aber nahe herbeigekommen. Das heißt, je dunkler es in dieser Welt wird, desto mehr erheben die wahren Christen ihre Häupter, weil sie wissen, dass ihre Erlösung naht. Das heißt, Jesus Christus kommt wieder. Über 300 Mal ist im Neuen Testament von der Wiederkunft Jesu die Rede. Das ist also eine der Hauptbotschaften des Neuen Testaments. Nun sind hier vielleicht einige, die können schon schwer glauben, dass Jesus damals auf diese Erde kam, vor 2000 Jahren. Und die haben dann natürlich enorme Schwierigkeiten, wenn sie hören, Jesus wird wiederkommen. Und sie fragen vielleicht, Moment mal, gibt es denn dafür irgendwelche Anzeichen? Oh ja, die gibt es. Ich will heute Abend ein paar nennen. Anzeichen dafür, dass die Wiederkunft Jesu bevorsteht. Das hervorstechende Kennzeichen der Zeit, in der Jesus Christus wiederkommt, wird eine ungeheure Verführung sein. Verführung. Hauptkennzeichen der Zeit, in der Jesus Christus wiederkommt. Falsche Heilsgestalten und falsche Heilsangebote verführen heute wirklich unzählig. Viele Zeitgenossen lassen sich auf Yoga, TM und Gruppendynamik ein. Andere suchen ihr Heil in der Anthroposophie von Rudolf Steiner. Wieder andere fahren ab auf die schillernden Angebote von New Age. Doch alle diese Angebote sind letztlich falsche Wege, weil sie das Hauptproblem unseres Lebens nicht aus der Welt schaffen können, nämlich die Schuld. Der deutsche Dichter Schiller hat gesagt, der Übelgrößtes ist die Schuld. Und dafür haben diese Angebote keine Lösung. Loswerden können wir unsere Schuld nur bei dem Mann am Kreuz, der sein Leben dafür gab. Es ist Verführung, was da so vermarktet wird. Die Bibel warnt uns vor Verführung. Paulus schreibt, lasst euch von niemand verführen auf irgendeine Weise. Ich füge hinzu, auch nicht von den vielen Sekten. Man kann sie eigentlich recht einfach erkennen. Sekten. Neben der Bibel haben sie immer noch zusätzliche Offenbarungen. Neben Jesus Christus haben sie immer noch andere Heilsgestalten. Neben ihnen ist und hat jedoch niemand recht. Ganz einfaches Kennzeichen, die allermeisten Sekten können sie damit zweifelsfrei entlarven. Sie haben immer noch etwas neben der Bibel, irgendeiner hat da noch irgendeine Eingebung bekommen, Visionen und dergleichen, und auf die fallen die Leute rein. Es werden andere Heilsgestalten, Gurus und sonstige Leute präsentiert, aber neben ihnen, diesen Gruppen, diesen Sekten, ist und hat niemand recht. Das heißt, nur in ihrer Organisation kann man angeblich in den Himmel kommen. Wenn wir diesen Beurteilungsmaßstab anlegen, können wir folgende Gruppen eindeutig als Sekten entlarven, die es hier auch in dieser Stadt gibt, die Zeugen Jehovas, die Neuapostolische Kirche, die Mormonen, die Anthroposophie Rudolf Steiners, eine intellektuellen Sekte, und von ihrer ursprünglichen Lehre her auch die Siebenten-Tags-Adventisten, von der Lehre her, und natürlich erst recht Scientology und alle anderen Psychokulte und Jugendsekten. Diese Art der Verführung ist eigentlich noch relativ leicht zu erkennen. Aber es gibt noch viel subtilere, viel feingeistigere und schwer zu erkennendere Formen, wenn die Verführung zum Beispiel aus dem Munde oder aus der Feder von Theologen kommt. Die Bücher und Vorträge von dem Katholiken Eugen Trevermann, Verführung letztlich. Wissen Sie, dass dieser Mann nicht glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist? Dass er nicht glaubt, dass Jesus Christus wirklich auferstanden ist? Und viele andere Dinge mehr. Ich habe nichts persönlich gegen ihn, aber seine Lehre, die er verbreitet, in seinen Bestsellerbüchern, viel, viel Verführung. Ich denke an das Spiegel-Interview mit dem evangelischen Theologieprofessor Gerd Lüdemann, der in Göttingen lehrt, das ganz viel Unheil angerichtet hat, das viele Menschen gelesen haben im Spiegel, immerhin ein paar Millionen Auflage. Und ich weiß, ich hatte ein Gespräch mit einem Mann, der ganz verwirrt war nach diesem Bericht im Spiegel. Ja, dieser Mann behauptet, dass nur 15% von dem, was Jesus gesagt hat im Neuen Testament, wahr sei. Und vieles andere mehr. Ein Theologieprofessor. Oder die Kasseler feministische Theologin und Theologieprofessorin Luise Schottroff, eine Feministin. Sie lehrt, die Theologie vom Kreuz offenbare einen sadistischen und despotischen Vatergott, der für Frauen nur ein Horrorbild sein könnte. Auch viel schlimmere Dinge, die ich hier gar nicht zitieren kann. Das sind Leute, die von Kirchensteuer bezahlt werden und die ungezählte, junge, vielleicht aufrichtige Theologen verführen, die dann in die Pfarrämter gehen. Noch einmal, Paulus, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Ganz gleich, ob der einen Doktortitel oder Professortitel hat und Nobelpreisträger ist, spielt keine Rolle. Wir haben einen Maßstab, wo wir Verführung erkennen können. Und das ist die Heilige Schrift. Ich habe mich vorhin so gefreut an dem Lebensbericht, wie Ulrich Stiegler sagte, dass er eines Tages dahin kam, der Bibel Recht zu geben. Da müssen wir hinkommen, dass wir mal unseren stolzen Verstand beugen unter Gottes Wort und sagen, ja, die Bibel hat Recht. Das zweite Hauptmerkmal der Zeit vor der Wiederkunft Jesu wird ein totaler Materialismus sein. Das heißt, die Menschen werden nur noch im sichtbaren Leben, im Vordergründigen, im Vergänglichen, hier im Diesseits, immanent, weltimmanent, wie man sagt. Jesus sagte das voraus. Er sagte, wir haben es gehört vorhin in der Lesung, es wird sein wie zur Zeit Noahs und Lots. Die haben schon vor tausenden von Jahren gelebt, aber damals war es schon ähnlich wie heute. Die Bibel sagt, dass die Menschen zur Zeit Noahs nur noch Fleisch waren. Das heißt, sie hatten eine materialistische, horizontale Lebensweise. Sie waren nur noch aufs Diesseits ausgerichtet, möglichst wenig arbeiten, möglichst viel verdienen, möglichst viel Freizeit, möglichst viel Vergnügen. Und wenn Noah ihnen predigte, Gott ist heilig, er wird Gericht senden, kehrt um und gebt ihm die Ehre, dann sagten sie, ach Noah, 1,80 Meter tief, und dann ist alles aus. Es ist noch keiner zurückgekommen, lustig gelebt und selig gestorben, das heißt dem Teufel das Handwerk verdorben. Und solche Sprüche wurden geklopft an den Stammtischen. Gericht? Quatsch. Der liebe Gott ist doch nicht so streng, wie manche Leute das immer sagen. Und Gott? Gott kam in ihrem Leben überhaupt nicht mehr vor. Das eigene Ich, das Ego, hatte seinen Platz eingenommen. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Natürlich hat der Mensch Bedürfnisse. Aber zur Zeit Noahs wurde nur noch gegessen, nur noch getrunken, nur noch geheiratet. Das war alles. Und das ist Materialismus. Und heute, im Jahr 1996, sieht es in der Bundesrepublik Deutschland nicht anders aus. Ich sah eine Karikatur, da war ein Altar, darüber lag ein 100-Markschein als Decke und obendrauf ein paar Aufbauten, eine Frau im Bikini, eine Schnapsflasche und obendrauf, wie kann es anders sein, ein Fußball. Und davor ein Bundesdeutscher, der auf den Knien lag. Und darunter stand geschrieben, moderne Götzenanbetung. Viele Zeitgenossen frönen den 5F. Kennen Sie die 5F? Feierabend, Filzpantoffeln, Fernsehen, Flaschenbier, Fußball. 5F, das kann ein ganzes Leben ausfüllen. Alexander Solzhenitsyn, der Nobelpreisträger, schrieb, als er diese Entwicklung beobachtete im Westen, wir stehen am Rande eines großen historischen Zusammenbruchs, einer Flut, die die gesamte Zivilisation verschlingen wird. Die moderne Gesellschaft ist hypnotisiert. Sie lebt in Selbstbetrug und Illusion und hat den Sinn für Gefahren verloren. Gebunden an den Materialismus betet sie die Produkte des Wohlstandes und der Vergnügungen an. Darum ist sie nicht mehr fähig wahrzunehmen, was immer schneller auf sie zukommt. Das sagt Solzhenitsyn. Willst du wissen, wie Noah damals vor der materialistischen Lebensweise seiner Zeitgenossen bewahrt blieb? Während ringsum alle nach der Philosophie lebten, schaffe, schaffe, Häusle baue und trotzdem nach dem Mädel schaue und ansonsten aber machten, was sie wollten, tat Noah alles, was Gott ihm gebot. Und Gott gab ihm einen Auftrag, eine Arche zu bauen. Noah baute die Arche, den ersten Ozeanriesen in dieser Welt, circa 150 Meter lang, 25 Meter breit, 15 Meter hoch. Wussten Sie, dass man erst im 19. Jahrhundert ein annähernd großes Schiff gebaut hat? Ein wirkliches Jahrhundertbauwerk. 100 Jahre hat er mit seinen Söhnen daran gebaut. Noah hatte keine Ahnung von Statik und Schiffbau, aber er glaubte und gehorchte Gott. Noah tat alles, was Gott ihm gebot, und zwar bis in die Einzelheiten. Als er die ersten Bäume fällte, da kamen so die Nachbarn und sagten, sag mal, Noah, was machst du denn hier? Ich baue ein Schiff. Was? Auf dem Trockenen? Gibt das etwa ein Trockendock? Warum nimmst du nicht wenigstens richtig deutsche Eiche? Nein, Tannenholz. Gott hat's gesagt. Einige Zeit später kamen die Rationalisten. Kluge Leute. Noah, du baust ein Schiff. Sag mal, wo ist denn das Steuer? Gibt's nicht. Was? Bist du wahnsinnig? Ein Schiff ohne Steuer? Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Dann kamen die Humanisten, die Leute, die an das Gute im Menschen glauben, und sagten, was sagst du, Noah? Die Welt wird untergehen. Quatsch. Ein bisschen mehr Bildung, ein bisschen mehr Goethe und so weiter. Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Eines Tages war das Schiff fertig. Noah brachte die Tiere in die Arche. Da kamen dann die Letzten und sagten, jetzt wissen wir, was du machst. Du machst einen Zoo auf. Komm, wir werden hier kassieren. Noah ließ sich von den Spöttern nicht abhalten. Er tat alles, was Gott ihm gebot. Sieh, und genau auf dem gleichen Weg kannst du heute die Anfechtung des Materialismus überwinden. Wenn du dein Leben hundertprozentig Gott weißt und sagst, mein Leben soll ihm gehören. Meine Zeit, meine Kraft, meine Gaben, alles, was ich bin und habe, soll dem Herrn geweiht sein. Und wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, dann wird dein Leben reich. Und zwar in einer Weise, wie du es vielleicht jetzt gar nicht ahnst. Und du bleibst bewahrt davor, rein diesseitig, vordergründig, materialistisch zu denken und zu leben. Aber in dieser Welt gibt es nicht nur negative Entwicklungen. Mitten in allen Wirren und Verführungen baut der lebendige Gott sein Reich. Jesus lehrte damals seine Jünger in dem bekannten Gleichnis vom Unkraut und Weizen, dass beides zur gleichen Zeit miteinander wächst. Unkraut und Weizen. In dieser Welt muss alles ausreifen. Das Böse reift aus und wird gerichtsreif, aber auch das Gute reift aus und wird reif für Gottes Reich und Herrlichkeit. Zwei Linien laufen also zusammen. In der Welt wird es immer finsterer, der Unglaube nimmt Überhand und alles Antichristliche erhebt wirklich sein freches Haupt. Aber die Christen erheben auch ihre Häupter, weil der Tag der Wiederkunft Jesu naht. Als sich Christus von seinen Jüngern verabschiedete, sagte er: Euer Herz erschrecke nicht. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das sagte er, als er sich von den Jüngern verabschiedete. Das heißt, Christen werden nicht aufs Jenseits vertröstet, sondern sie werden aus dem Jenseits getröstet. Das ist ein großer Unterschied. Das ist die Hoffnung der wahrhaft Gläubigen. Christen sind Kinder der Hoffnung. Wie Sie wissen, haben wir ja auch in diesen Tagen Schulunterricht, Religionsunterricht gegeben an der Berufsschule hier in Karlsruhe. Ich hätte gerne so einige Unterrichtsstunden auf Video gefilmt und Ihnen mal so ein paar Ausschnitte gezeigt. Junge Leute, 16, 17, 18 Jahre alt, wo Sie vielleicht in der ganzen Klasse keinen einzigen mehr finden, der überhaupt noch an Gott glaubt, an die Existenz Gottes. Das ist unsere Situation. Viele haben es wirklich ganz offen zum Ausdruck gebracht, dass sie an Gott nicht glauben, dass sie damit fertig sind. Enttäuscht von dem Gott, an den ihre Eltern geglaubt haben. Das war für sie nicht glaubhaft. Und vielleicht ist auch heute Abend jemand hier unter uns. Wir haben eine offene Veranstaltung. Vielleicht hat sich jemand in diese Höhle des Löwen gewagt, der bisher auch davon überzeugt ist, es gibt keinen Gott. Aber wenn ich Sie einmal ganz konkret ansprechen darf und alle die, die meinen, es gibt keinen Gott, für Atheisten muss ja mit dem Tode alles aus sein, weil es sonst ein böses Erwachen gibt. Aber ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Tatsächlich ist nämlich mit dem Tod nicht alles aus, sondern nur vieles ist aus. Manches ist aus. Denn dort, im Tod, nach dem Tod, wird man nicht mehr für dich beten. Du wirst auch keine Bibel mehr lesen können. Man wird dich nicht mehr in lästige Veranstaltungen einladen. Es gibt dort aber auch keine Vergebung der Sünden mehr. Du kannst dich nicht mehr bekehren. Und es gibt tatsächlich keine Errettung mehr. Du siehst, manches ist tatsächlich aus. Vieles ist aus. Aber alles lange nicht. Du lebst weiter. Deine Persönlichkeit wird niemals ausgelöscht. Niemals. Und hier in diesem Leben ist Saatzeit, aber dort ist Erntezeit. Die Christen werden dann sehen, was sie geglaubt haben. Und das wird herrlich sein. Andere werden sehen, was sie nicht geglaubt haben. Und das wird schrecklich sein. Und darum sind die Informationen der Bibel über die zukünftigen Dinge immer zugleich ein Ruf zur Umkehr, ein ganz dringlicher Ruf zur Umkehr. Man kann nicht in einen solchen Vortrag kommen über die Zukunft, nur um etwas Neues zu hören, vielleicht etwas Kitzelndes, was man noch nie gehört hat. Es ist ein Ruf zur Umkehr. Jesus Christus kommt wieder. Jemand hat gesagt, die Herren dieser Welt gehen, einer nach dem anderen. Unser Herr kommt. Und die Bibel sagt es genauso. Wie es den Menschen gesetzt, bestimmt ist, einmal zu sterben, da steht das Zahlwort eins, einmal. Es gibt keine Reinkarnation, wie wir auch an den vergangenen Abenden schon gesagt haben. Es ist dem Menschen einmal gesetzt zu sterben, danach aber das Gericht. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Mal ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Sag mal, wartest du auf Jesus? Gehört dein Leben wirklich ihm? Freust du dich auf sein Kommen oder fürchtest du dich davor? Weißt du, dass Christus heute noch wiederkommen kann? Jesus kommt nicht wie die Generäle der Bundeswehr. Die kündigen nämlich ihr Kommen Monate zuvor an. Ich weiß das. Ich war 4 Jahre lang Soldat bei der Luftwaffe und ich habe das auch erlebt, Generalsbesuch. Monatelang passiert überhaupt nichts. Und eine Woche vor dem Termin verwandelt sich eine Kompanie in einen Ameisenhaufen. Und da wird das Unterste nach oben gekehrt und das Oberste nach unten. Und dann kommt der General und dann sagt er: Schön, Herr Hauptmann, machen Sie weiter so, Herr Hauptmann. Großartig, Herr Hauptmann. Wenn er ein paar Tage später wiederkäme, würde er die Hände überm Kopf zusammenschlagen. So ist es. Aber Sie wollen ja betrogen werden. Und darum kündigen Sie Ihr Kommen Monate zuvor an. Sie waren ja auch mal in unteren Rängen und Sie wissen ja genau, wie es läuft. Aber so hat es Jesus Christus nicht gemacht. Er hat schon seinen Jüngern damals gesagt, dass er kommen wird, dass er bald kommen wird. Und so mussten alle Generationen von Christen in dieser ganz nahen Erwartung leben. Und das war wichtig, das wollte Gott so, weil das wichtig ist für ein Christenleben, zu wissen, Jesus Christus kann jeden Tag kommen. Damit rechneten die Christen zu allen Jahrhunderten. Und wir heute, wir haben noch viel mehr Grund als alle vor uns, damit zu rechnen, dass er sehr bald kommen wird. Die Entrückung der Gemeinde, die Hinwegnahme der Gemeinde von der Erde, ist an keinerlei Zeichen geknüpft. Sie kann heute geschehen. Wenn wir vor diesem Hintergrund einmal ganz ehrlich wären, vor dir selbst, vor deinem Gott, dann könnte dir geholfen werden. Stell dir einmal vor, Jesus Christus käme heute Nacht wieder, begleitet von Millionen von Engeln, sein Angesicht leuchtend wie die Sonne, die Füße wie glühendes Erz stünde er vor dir. Würde er dich als sein fröhliches Eigentum mit in die vorbereiteten Wohnungen nehmen können? Oder müsste er dich als Ungläubigen oder selbstgerechten Menschen zurücklassen und verwerfen? Während ich hier spreche, kannst du dir selbst in deinem Herzen die Antwort geben. Meine Freunde, Christen sind echte Adventisten. Sie leben nicht mehr im Morgengrauen des jüngsten Gerichts, sondern im Morgenglanz der Ewigkeit. Denn wenn Jesus kommt, dann wird er seine Gemeinde zu sich in den Himmel holen. Zuerst werden die Leiber der bereits verstorbenen Christen der letzten 2000 Jahre auferstehen. Und dann wird der Herr die zu der Zeit lebenden Christen in einem Augenblick verwandeln und zu sich nehmen. Das heißt, es wird eine Gemeindegeneration geben, die nicht sterben wird, sondern Leben von dieser Erde weggenommen wird. Ich weiß, die unter uns, die das zum ersten Mal hören, die können das schier nicht glauben. Ich weiß auch, als ich das zum ersten Mal hörte, dass mir das zunächst sehr fremd war. Aber ich möchte Ihnen lesen, was der Apostel Paulus schreibt in 1. Thessalonicher Kapitel 4. Da schreibt er über dieses Ereignis folgende Worte: Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die entschlafenen Christen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Es gibt so viele in dieser Welt, die wirklich keine Hoffnung mehr haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die bereits Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, dem bereits Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, und danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen hingerückt werden in Wolken, dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Das ist keine Drohbotschaft. Das ist eine Frohbotschaft, das ist eine Trostbotschaft, die hat durch alle Jahrhunderte hindurch die Christen getröstet. Dann, wenn sie an den Gräbern standen und Angehörige in die Gräber gelegt haben, dann wussten sie, die werden auferstehen und wir werden wieder mit ihnen vereint sein. Aber auch unter den Leiden der Christenverfolgung hatten sie immer diese lebendige Hoffnung, Christus wird bald kommen und seine Gemeinde aller Erdennot entrücken, zu sich hin in die Ewigkeit. Es wird eine Gemeindegeneration geben, die nicht sterben wird, sondern lebend von dieser Erde hinweggenommen wird. Das könnte die unsrige sein. Ist es nicht atemberaubend? Aber es werden nicht die Namenschristen sein, ohne Leben aus Gott, sondern die, die wirklich Jesus gehören, die ihm in Abkehr von der Sünde ihr Leben geschenkt haben, also bekehrte Leute, die Vergebung der Schuld erlebt haben, deren Namen im Buch des Lebens stehen, wie die Bibel sagt. Wirst du dabei sein? Oder spielst du hier nur ein frommes Spiel? Darf ich das an der Stelle ganz persönlich sagen? Ich freue mich auf diesen Tag der Entrückung der Gemeinde. Seit mehr als 16 Jahren lebe ich im Glauben an Jesus Christus. Damals hatte ich nach vielen Kämpfen endlich zum Licht zu ihm gefunden. Und seit jener Zeit habe ich täglich Zeit im Gespräch mit ihm verbracht, im Gebet. Ich habe mich viel mit ihm beschäftigt. Ich habe ihn lieb gewonnen als meinen besten Freund. Ja, er ist mein Leben geworden. Ich habe meinen früheren Beruf und manche Freunde aufgegeben um seinetwillen. Denn was er mir geschenkt hat, ist unendlich viel mehr. Aber ich habe ihn noch nie gesehen. Ich habe eine Art von Telefonverlöbnis mit ihm. Ich telefoniere mit ihm, so wie mit meiner jetzigen Frau früher. Sie war in Österreich und ich war in Deutschland und wir konnten uns nur selten sehen, aber fast jeden Tag telefoniert. Meinst du nicht, dass ich mich freue, ihn endlich von Angesicht zu sehen? Den, den meine Seele liebt. Ich liebe auch meine Frau und meine Kinder. Ich stehe auch gerne in meiner Arbeit. Aber wenn er kommt, dann will ich wirklich alles sofort dahinten lassen und zum Leben eingehen. Jesus Christus ist meine Zukunft. Deine auch? Aber mein Freund, wie steht es mit dir? Willst du nicht wirklich dabei sein an jenem Tag? Oder in ein Nachtgrauen gehen, ohne Morgenrot? Jesus sagt, in jener Nacht, wenn er kommt, werden zwei zusammen in einer Mühle mahlen oder in irgendeiner Firma arbeiten. Die eine wird angenommen, die andere gelassen werden, zurückgelassen werden. In jener Nacht werden zwei auf einem Bett sein, einer wird angenommen und der andere gelassen werden. Wenn die Gemeinde weggenommen ist, beginnt hier auf der Erde eine schreckliche Zeit. Die Zeit unter dem sogenannten Antichristen. Eine siebenjährige Zeit der Drangsal, die schlimmste Zeit, die diese Erde je gesehen hat. Das sagt die Bibel mit aller Deutlichkeit. Und Jesus sagt, er wird die zu ihm nehmen, die ihm gehören und die ihm nicht gehören. Die werden zurückgelassen in diese antichristliche Drangsalszeit hinein. Mein lieber Zuhörer, weißt du, was das heißt? Wenn Jesus Christus zur Entrückung seiner Gemeinde kommt, dann spätestens werden Spreu und Weizen getrennt. Dann geht der Riss sogar mitten durch solche Veranstaltungen hindurch, mitten durch Familien, ja sogar durch Ehen. Es werden zwei auf einem Bett liegen. Eine angenommen und eine zurückgelassen werden. Dann stellt der Mann plötzlich fest, meine Frau, die zu Jesus gehörte, der ich vielleicht lange Zeit das Leben schwer gemacht habe, sie ist nicht mehr da, sie ist weggenommen. Dann stellen die Eltern fest, die nur Reichtum und Karriere im Kopf gehabt haben, plötzlich sind ihre Kinder, die mit Jesus lebten, nicht mehr da. Und die verlorenen Söhne und Töchter, die seit Jahren alles wussten. Ihr jungen Leute, ihr wisst doch alles. Die stellen plötzlich fest, dass ihre christusgläubigen Eltern, die sie so oft belächelt hatten, von der Erde weggenommen sind. Und dann stellen sie fest, die Bibel hat doch recht. Gottes Wort erfüllt sich
in allen Aussagen. Die Bibel hat doch recht. Der Sohn Gottes hat seine Gemeinde in den Himmel geholt. Und die Gläubigen sind für immer am Ziel. Auf der Erde zurück bleibt eine ungläubige Menschheit, die den Gerichten der antichristlichen Drangsalszeit entgegengeht. Ich muss es sagen, diese Welt geht keiner rosigen Zukunft entgegen. Das heißt nicht, dass wir sie ihrem blinden Schicksal überlassen sollen. Ich glaube, Christen sind im richtigen Sinn verstanden, auch für Gerechtigkeit und Frieden und Bewahrung der Schöpfung. In diesem Sinn verstanden, Christen sind Leute, denen das Schicksal dieser Erde und vor allen Dingen das Schicksal dieser Menschen auf dieser Erde nicht gleichgültig ist. Und sie möchten vor allen Dingen, dass noch Leute Frieden mit Gott finden und dass sie mitkommen an jenem Tag. Aber das ist nicht unsere Hauptaufgabe, sich um diesen Planeten kümmern. Das ist nicht unsere Hauptaufgabe. Priorität, Bau des Reiches Gottes und Ruf der Menschen zu Jesus Christus. Denn seine Wiederkunft ist das sicherste Datum in der zukünftigen Geschichte. Wir wissen nicht den Tag, wir kennen nicht Tag und Stunde, wir werden uns hüten, da irgendetwas zu rechnen, aber wir wissen, er kann heute kommen, er kommt, wenn es Gott für richtig hält. Lassen Sie mich schließen mit einem Beispiel, das sich vor einigen Jahrhunderten zugetragen hat. Der italienische Bildhauer und Allround-Künstler Michelangelo kam in eine Bildhauerwerkstatt eines Freundes. Und da waren seine Gesellen gerade dabei, einen riesigen Marmorblock aus der Werkstatt hinauszutragen. Und er hielt sie an und fragte, wo wollt ihr denn mit dem Stein hin? Und sie sagten, wir gehen zu dem Schuttplatz. Das ist unbrauchbares Material. Und dann ist Michelangelo reingegangen, hat kurz mit dem Meister gesprochen und hat angeordnet, dass dieser große Marmorblock in seine Werkstatt getragen wird. Und dann hat er in den folgenden Monaten eines der größten Bildhauerei-Kunstwerke daraus geschaffen, die es auf dieser Erde gibt. Vielleicht sogar das größte, den David, die David-Statue in Florenz. Und das will ich zum Schluss sagen. Es kommt darauf an, wer unser Leben in seine Hände bekommt. Wir sind auch unbrauchbares Material von Natur, geliebt, aber unbrauchbar für Gott geworden durch die Sünde. Aber wenn er uns in die Hände bekommt, wenn wir wirklich unser Leben Jesus geben, in einer echten Willensentscheidung, nicht sentimental, nicht auf Manipulation irgendeines Menschen hin, sondern wirklich, weil wir erkannt haben, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und er hat zu mir gesprochen, er hat mich gerufen, er will mich in seine Hände nehmen. Dann liegt auch unsere Zukunft ganz in seiner Hand. Dann kann passieren, was will. Aber dann gehören wir ihm und er wird uns durchtragen bis zu jenem großen Ziel. Willst du dich nicht für diese Zukunft entscheiden? Wir wollen ein paar Augenblicke still werden und zusammen beten. Herr, unser Gott, wir wollen dir heute Abend wieder ganz besonders dafür danken, dass wir dein Wort haben, dass du in der Bibel zu uns gesprochen hast, dass wir wirklich deinen Willen in der Bibel geoffenbart finden und deine Gedanken, ja sogar die Aussagen, die die Zukunft betreffen, auch die entfernte Zukunft. Danke, Herr, dass du alles wirklich mitgeteilt hast, dass wir da nicht irgendwie auf Vermutungen und Spekulationen angewiesen sind, auf Gedanken von Menschen, sondern dass die Bibel uns zeigt, was zukünftig geschehen wird. Danke für diese frohmachende Botschaft, für diese tröstende Botschaft von der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Heilandes, des Herrn der Gemeinde. Wir danken dir, Vater, dass er bald kommen wird und die Gemeinde zu dir in den Himmel holt. Danke, Herr, für jeden von uns, der dazugehört, der eingeschlagen hat in den Bund, der Vergebung seiner Sünden hat und der weiß, er wird nie mehr losgelassen. Herr, und wir bitten auch heute Abend noch einmal für Einzelne unter uns, die so noch nicht sagen können, denen diese Gewissheit noch fehlt, dass sie doch nicht eher ruhen möchten, nicht eher sich zufrieden geben, bis sie wirklich eine definitive Antwort gefunden haben, bis sie die Gewissheit haben, ihr Leben gehört Jesus und sie werden dabei sein bei der Entrückung der Gemeinde. Bitte gebe auch heute Abend in den Gesprächen, in den Begegnungen auf diese brennende Frage noch Antworten. Amen.